Hallo und herzlich willkommen zum Intronauten Verlag Podcast, zweite Ausgabe. Ich bin Marc, bei mir ist wieder der Tobi.
Hallo.
Hi Tobi. Und wir haben uns wieder eingefunden, um ein bisschen über Storytelling zu sprechen. Hast du Bock?
Natürlich, auf jeden Fall.
Wunderbar. Ich war jetzt gestern im Kino und habe mir den neuen Mission Impossible Film angeguckt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein riesen Fan von Mission Impossible bin. Ich finde, so seit dem Soft-Reboot von Teil 3 werden die Dinger immer besser. Der zweite Teil ist ein bisschen, den muss man ein bisschen ausklammern, weil der, ja, nicht so gelungen ist und dann doch eher so ein Opfer seiner Zeit war. Und der erste Teil von Brian De Palma ist halt schon was ganz Besonderes, so der, also rein auch von den Charakteren, jetzt wenig mit den Mission Impossible Teilen zu tun hat, die danach kamen. Natürlich Tom Cruise ist weiterhin der Actionstar und so, aber ab Teil 3 kann man da schon so eine zusammenhängende Geschichte erfahren. Und jetzt der neue Teil, Teil 6 schon mittlerweile, also der hat mich im Kino echt umgehauen. Und danach dann auch die Gespräche darüber, weil wie das so ist, wenn man mit seiner Begleitung dann aus dem Kino kommt, redet man ja mal drüber, warum die so gut sind, warum die Action so gut funktioniert und warum jetzt ich auch gerade davon so ein großer Fan bin und jetzt zum Beispiel von den Fast and Furious Filmen halt nicht alle so gut finde. Aber im Prinzip sind es halt auch Actionfilme, die mit jedem Teil immer einen draufsetzen wollen.
Oder Transformers.
Oder Transformers, richtig, genau. Wobei bei denen ist es ja sogar wirklich schwer, die auseinanderzuhalten, die Teile, weil die ja wirklich dann doch alle mehr oder weniger dieselbe Handlung haben. Aber Mission Impossible ist schon was Besonderes und da habe ich mir dann tatsächlich mal drüber Gedanken gemacht, warum ich die denn so gut finde. Und das hat viel damit zu tun, wie die Macher von Mission Impossible so mit der Erwartungshaltung der Zuschauer spielen. Weil es ist ja nun mal auch so, dass wir gerade im Kino wirklich sehr viele wiederkehrende Tropen sehen. Also eine Trope ist so eine Sache, die einfach immer wieder, so ein Klischee quasi. Und deswegen lässt sich dann ganz oft auch mit den Zuschauern spielen, indem man eine Szene ankündigt und die dann denken, dass da kommt jetzt was, weil ich das schon 100-mal gesehen habe und ich weiß, was jetzt kommt. Und dann kommt halt eben nicht das. Und das hat jetzt gerade der neue Mission Impossible Film wieder richtig gut gemacht. Und dann habe ich mir darüber dann halt Gedanken gemacht, von wem ich das denn dann ganz besonders gerne sehe. Und damit kommen wir dann eigentlich zu dem Film, beziehungsweise zu dem Filmemacher, über den wir jetzt eigentlich reden wollen. Und zwar Shane Black. Ist auch eigentlich ganz cool, weil gerade sein aktueller, also sein neuester Film jetzt gerade bei Netflix neu rein ist. Also jeder, der dann tatsächlich genau wissen will, worüber wir sprechen, der kann sich den jetzt auch ganz easy einfach angucken. Den könnt ihr streamen. Und zwar The Nice Guys mit Ryan Gosling und Russell Crowe. Und du hast ihn dir auch angeguckt. Und jetzt schon gerade so rausgehört habe, hat er dir auch gut gefallen?
Hat mir großartig gefallen, ja. Also ich wusste nicht so richtig, worauf ich mich einlasse tatsächlich. Es fängt ja wirklich schön an. Ne? Es ist ja, glaube ich, 70er oder in den 70er Jahren,
ja, ja, wo das stattfindet. Also das ist, also wer das nicht erkennt, dass das die 70er sind. Ne? Also da haben sie wirklich jedes 70er-Klischee rausgeholt, wo es ging. Ne? Von den Tapeten über die Musik, über die Klamotten, alles.
Und die Autos. Die Autos,
die Autos natürlich.
Ja, wunderbarer Film. Also von vorne bis hinten wirklich unfassbar lustig.
Und hast du das bemerkt, dass er auch in dem Film ein bisschen mit deiner Erwartungshaltung als Zuschauer spielt?
Ja, ich denke schon. Also es geht ja damit los, dass man eben diese zwei, Antagonisten eigentlich kennenlernt oder Protagonisten, die so ein bisschen erstmal gegeneinander spielen. Und die werden erstmal so dargestellt, wie man es in jedem Film, in jedem Thriller- oder Actionfilm kennt, werden die als böse dargestellt und als die irgendwas erledigen wollen, wie zum Beispiel eben Russell Crowe, der ja den Jackson Haley spielt und eben einfach nur eine Art Auftragsmörder oder der Mann fürs Grobe erstmal ist.
Ja, die, ich glaube, die Berufsbezeichnung zu der Zeit war Fixer. Jemand, der da ist und den man engagieren kann, um jemandem auf die Schnauze zu hauen oder einfach eine Sache aus der Welt zu schaffen.
Genau. Und da gibt es eben auf der anderen Seite Ryan Gosling als Holland March, der eine Art Privatdetektiv ist und der einfach nur so eine Art ein bisschen schmierig ist und der den Leuten so das Geld aus der Tasche zieht.
Naja, der zockt Omas ab halt. Ne?
Genau, ja. Und beide wirken erstmal überhaupt nicht sympathisch.
Ja, wobei das dreht sich relativ schnell, weil die dann doch sehr nonchalant mit ihren mit ihren Berufen umgehen. Russell Crowe, der dann einem auf die Schnauze haut und dann rausgeht und der Tochter dann eine Schokomilch abschwatzt. Das hat schon was. Und wo ich dann gerade schon von der Erwartungshaltung angefangen habe, das siehst du in so vielen Szenen einfach, weil du denkst, du weißt, was jetzt passiert und dann passiert einfach totales Chaos. Und das ist eine der großen Stärken von Shane Black. Das macht er, also für alle Leute, die jetzt sich fragen, wer ist Shane Black? Das ist einer, der tatsächlich so in Hollywood seinen Fuß gefasst hat durch Spec-Scripts. Das sind Drehbücher, die schon fertig geschrieben wurden, ohne dass ein Studio das in Auftrag gegeben hat. Also jeder von uns könnte jetzt jederzeit ein Spec-Script schreiben. Das kannst du über den nächsten Star Wars-Film machen. Heutzutage nennt man das dann Fanfiction. Aber das kannst du auch einfach über irgendwelche Sachen machen, die du dann versuchst zu verkaufen. So ist Shane Black so ein bisschen in die Hollywood-Schiene gekommen. Und ein ganz berühmtes Beispiel dafür ist der Film Predator mit Arnold Schwarzenegger. Sagt der dir was?
Ja, natürlich.
Denn da wird nämlich gerade ein Remake gedreht von Shane Black selber. Das ist auch gerade fertig. Lief jetzt zuletzt bei der Comic-Con auch ganz groß in der Kampagne und so. Und der hatte tatsächlich seinen ersten Auftritt als Schauspieler in Predator. Er ist der allererste von den Marines, die da abgefrühstückt werden. Das Spec-Script zu diesem Film war tatsächlich, das würde heutzutage nie mehr passieren, aber das haben zwei Autoren mir, ich habe jetzt gerade die Namen nicht hundertprozentig im Kopf, deswegen versuche ich es gar nicht. Aber auf jeden Fall haben zwei Autoren dieses Spec-Script geschrieben und das dann einfach, die haben sich dann auf das Filmgelände gemogelt, wo die Produzenten wo so arbeiten, haben sich dann da reingeschummelt und haben dann tatsächlich dem Produzenten das unter der Tür, unter den Schlitz durchgeschoben und sind nach Hause gegangen und haben gewartet, bis was kommt. Und der Produzent hat dann gedacht, ach, hat meine Assistentin hier jetzt kurz vorbeigebracht, hat das gelesen, fand das geil und wollte die engagieren. Das ist so eine richtige Wahnsinnsgeschichte. Und so hat Shane Black halt auch angefangen. Der ist dann mit den Filmen von Lethal Weapon dann berühmt geworden. Er hat Lethal Weapon geschrieben. Danny Glover. Ne? Daher kommt halt dieser berühmte Satz, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ganz, ganz berühmte Serie, Filmserie. Und er ist ganz berühmt dafür, dass er immer so sehr verquere Paare, also so, ob es jetzt zwei Cops sind oder zwei Detektive oder was auch immer zwei Figuren, die nicht gut zusammenpassen und die steckt er dann in so eine Art Film-Noir, Detektiv, Polizei-Story rein. So auch in The Nice Guys. Und Shane Black, der benutzt halt immer so Geschichten, die immer wiederkehren, sodass er uns in Sicherheit wähnt und wir verstehen, das ist sowas und dann kommt das. Und dann zieht er halt diesen Teppich unter unseren Füßen weg und lässt uns auf die Schnauze fallen. Und das ist in The Nice Guys zum Beispiel, das ist eine ganz, ganz großartige Szene, wo Ryan Gosling relativ weit am Anfang versucht,
Nur
in ein Haus
einzubrechen
einzubrechen. Ich
und
muss
das
schon
Fenster
lachen,
einschlagen will.
wenn ich nur dran denke, muss ich schon lachen. Dann, also es ist auch großartig von Ryan Gosling
Das
gespielt,
ist
muss man auch
so
sagen.
großartig gespielt, wie das Tuch noch hochsteht und erst noch mal reinnimmt in die Hand,
Ja.
um dann zuzuschlagen. Und man kennt das aus jedem Film. Das funktioniert natürlich. Er könnte
Genau,
dann die
er schlägt die
Tür
Scheibe
öffnen.
ein, greift dann da durch, macht dann die Tür auf und ist drin. Bam. Aber
Ja.
in The Nice Guys nicht ganz.
Reißt sich nämlich ziemlich den Arm auf und hat
Schneidet sich
eher
die
Angst zu
Pulsader auf und
hat Angst
verliert
zu
ganz viel
verbluten.
Blut und stolpert auf die Straße. Und in der nächsten Szene sehen wir sofort in der nächsten Einstellung, wie er dann in einem Krankenwagen abgeführt wird, ohne die Informationen erlangt zu haben, die er da durch den Einbruch eigentlich erlangen wollte.
Also es ist schon so eine schöne Szene direkt am Anfang, ne, die einem so, wie du eben schon sagtest, so den Teppich unter den Füßen wegzieht.
Und genau so eine Szene ist zum Beispiel auch in seinem, ich glaube, bis jetzt doch am, also er hat natürlich jetzt auch schon Kultfilm-Status erreicht durch Kiss Kiss Bang Bang. Und das ist halt der Film, der ihn so manifestiert hat in dieser, also Lethal Weapon, klar, da war er halt der Drehbuchautor, aber in Kiss Kiss Bang Bang hat er dann tatsächlich auch die Regie geführt. Und da, das war bevor Robert Downey Jr. mit Iron Man dann groß rauskam, hat er zusammen mit Robert Downey Jr. und Val Kilmer die beiden Figuren gestellt, die er ja immer ganz gerne zusammensetzt. Und das ist eine ähnliche Szene, wo Robert Downey Jr. versucht, Informationen aus einem rauszuholen und hält ihm dann einen Revolver vor und er verliert die Geduld und die streiten sich und dann ein paar Wortspiele hin und her und dann versucht Robert Downey Jr. den harten Mann rauszukehren und nimmt dann den Revolver, macht die Trommel auf und lässt dann alle Kugeln rausfallen, bis auf eine und sagt dann so, ja, jetzt wirst du mal sehen, wie ernst ich das meine und zielt dann auf den Kopf von dem Typen, den er da befragen will, drückt ab und tötet ihn sofort. Und dann guckt Val Kilmer ihn an so und sagt so, was hast du dir jetzt dabei gedacht? Wir haben jetzt überhaupt nichts. So. Und dann hat Robert Downey Jr. gesagt, ja, aber ich habe gedacht, mit einer Patrone, wie hoch sind die Chancen? 8%?
Ja, endlich. Diese Szene schwirrt mir so lange schon im Kopf rum und ich konnte sie nicht mehr zuordnen. Jetzt weiß ich endlich, aus welchem Film die ist.
Das ist aus Kiss
Oh,
Kiss Bang Bang. Und das ist
herrlich.
genau dieser
Marvin kann
Shade-Diff.
kein Mathe. Sagt er das da?
Genau, genau,
Ja.
genau.
Oh, großartig.
Und das ist dieser Shane Black Humor, der das schafft, einfach die Erwartungshaltung der Zuschauer durch eben vorangegangene Filmerfahrungen so ein bisschen aufs Glatteis zu führen und die dann durch eine witzige und chaotische Art und Weise dann umzustürzen. Und ich denke mal, dass das ist auch so der Grund, warum Shane Black als einer der besten Drehbuchautoren, Schrägstrich Regisseure im Doppelpack, Double Duty mäßig gilt in Hollywood, weil er eben genau versteht, ja, wie man den Leuten etwas bietet, wovon sie denken, dass sie es kennen, aber es dann doch etwas ganz anderes ist, als sie zumindest zuvor gesehen haben.
Ja, und das ist ja eigentlich ein elementares Element im Storytelling, ne? Dass du einfach diese typischen Klischees nicht mehr unbedingt verwendest. Ja?
Genau, also Klischees vermeiden ist grundsätzlich immer eine gute Idee. Aber wenn man daraus dann, wenn man diese Klischees dann sogar noch benutzen kann, um daraus dann halt noch einen Twist oder eine sogenannte Umkehrung zu machen, ein Reverse im Englischen, dann hat man gewonnen. Und das System von Reverses und dem Umstürzen von Erwartungshaltungen ist natürlich nicht neu. Das hat Shane Black nicht erfunden. Aber er redet halt immer ganz gern darüber, wie er seine Drehbücher anordnet und warum die halt bei ihm so gut funktionieren. Und da erzählt er oftmals von einem Film von 1965. Und zwar, der heißt auf Deutsch Agenten lassen bitten. Und im Original heißt der Masquerade.
Das ist
Und
wieder eine sehr gute Übersetzung. Ne?
ja, das damals die Übersetzungen waren alle ganz komisch. Aber auf jeden Fall, das ist ein Film geschrieben von Goldman. Der heißt irgendwas mit Goldman. Ich bin so schlecht mit Namen. Auf
Ich
jeden
bin auch.
Fall, der hat zum Beispiel auch Die Braut des Prinzen geschrieben. Princess Bride ist ja auch ein Kultfilm geworden. Auf jeden Fall, in dem Film Agenten lassen bitten, gibt es eine Szene, wo unser Agent quasi in einem riesigen Käfig gefangen ist und außerhalb der Reichweite, aber in Sichtweite, sieht er die Schlüssel, wie sie an der Wand hängen. Und er versucht und versucht, diese Schlüssel zu bekommen. Und nimmt dann irgendwie Schnürsenkel oder was auch immer oder Kleidung und versucht den dann da irgendwie zu kriegen. Schafft es nicht, schafft es nicht. Und wir wissen alle, okay, das sind die Schlüssel, die er braucht. So. Und dann findet er irgendwie einen Stab, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war irgendwie von so einem Besenstiel oder so. Die Spannung baut sich auf und wir wissen alle, oh ja, hoffentlich schafft das und wir zittern alle mit, wie er dann den Stab hebt, um dann den Schlüsselring aufzuheben, der dann langsam den Stab herunterrutscht in seine Hände und dann hat er den Schlüsselbund mit den ganzen Schlüsseln und er probiert die aus, nur um herauszufinden, dass es die falschen Schlüssel sind. Und das ist dann einfach mal eine Szene, die hat 10 Minuten gedauert, aber das Payoff war einfach nur ein Lacher. So. Aber das musste sein, weil wir alle gedacht haben, okay, jetzt geht's weiter. Nein.
Das erinnert mich ein bisschen an, ich glaube, es ist der erste Blues Brothers Film oder der zweite, wo die ganzen Polizeiautos ineinander crashen und es hört einfach nicht mehr auf.
Die sind da auch ganz berühmt mit. Aber Shane Black macht das dann tatsächlich noch so, dass er weiterhin auch in dem Genre bleibt. Also Wir sind immer noch in einer relativ ernst, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist das Thema des Films ist ja immer noch eigentlich nicht unbedingt eine Komödie. Und er schafft es, das immer da so zu injizieren in diese Szenen, weil die Charaktere, wie wir letzte Woche schon mal ganz ausführlich besprochen haben, doch auch ihre persönlichen Motive haben und die dann manchmal aufeinanderprallen, manchmal laufen sie parallel zueinander und daraus entsteht dann der Konflikt und dann auch die Comedy.
Ja, das stimmt.
Genau. Ja, und dann erzähl mir doch mal so, was dir in dem Film noch so aufgefallen ist. Weil ich habe noch ein paar andere Punkte, die ich auf jeden Fall ansprechen will. Besonders noch ein paar Tipps und Tricks, wie man die Umkehrung der Erwartungshaltung auch für seine Geschichten, für seine eigenen Geschichten gewährleistet. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen über die netten Jungs sprechen.
Also ich glaube, meine absolute Lieblingsszene war, als Marge auf dem Klo sitzt und
Ja.
Haley dann reinkommt und eigentlich nur ganz normal mit ihm sprechen will und er dann direkt die Waffe zieht und ihm gleichzeitig die Kippe aus dem Mund fällt und er gleichzeitig aber die Hose noch nicht anhat und mehrfach versucht, mit dem Fuß immer noch die Tür aufzuknallen. Und das ist so geil, weil man sich das, es ist einerseits in dieser Szene so paradox und man denkt, haben die es einfach nicht geschafft, das ordentlich zu filmen? Aber das ist dadurch einfach sehr, sehr echt, weil ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, wenn ich da säße, genau in derselben Situation, mir würde genau das Gleiche passieren. Ich würde es einfach nicht schaffen, die Tür ordentlich aufzukriegen, gleichzeitig die Hose noch anzuziehen und dem Typ immer noch die Knarre unter die Nase zu halten,
Ja,
weil er
jetzt mach
eben.
dich auf einen Mindblow gefasst, wenn du dir das Drehbuch von The Nice Guys aus dem Internet ziehst. Ich bin mir zu 1000% sicher, dass jede einzelne Handlung da perfide genau drin steht.
Deswegen, das glaube ich nämlich auch. Also.
Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Szene. Die ist auch tatsächlich im Trailer. Also wenn ihr jetzt kein Netflix habt, ihr könnt euch den Trailer von The Nice Guys anschauen und dann seht ihr genau, worüber wir gerade sprechen. Das ist ein Highlight auf jeden Fall. Ich finde auch ganz besonders cool die Szene, wo sie auf diese Porno-Party gehen und versuchen, die Emilia zu finden. Und und dann sieht er diese als Meerjungfrau verkleideten Mädels und er wird im Verlauf der Party immer besoffener und irgendwann sehen wir ihn dann hinter die her schwimmen, so in seiner Unterhose, durch das Aquarium. Aber das finde ich so genial, wie das auch einfach nicht kommentiert wird. Und
Ja, vor allem
er.
er kommentiert es am Ende dann doch, ne, und sagt, er musste ja die Meerjungfrauen
Genau,
interviewen.
er kommentiert es, genau,
Aber
aber
so
auch keine
trocken.
andere Figur. Er ist es dann selber. Und dann, wie er dann versucht, die Indianerin, die als Indianerin verkleidete Frau dazu beeindrucken, indem er dann den Berg runterrollt, nur um dann durch Zufall auf das Mordopfer zu stoßen, was dann tot an dem Baum liegt.
Dass
Das
er dann
war
noch versuchen, sehr stilvoll zu entsorgen und schmeißen das dann ganz vorsichtig und leise über irgendeinen Zaun und schmeißen das wirklich direkt auf den Esstisch von den Nachbarn. Es ist einfach so skurril und so gut gemacht, weil man das aus so vielen Filmen halt kennt. Ja, das wird irgendwo weggeschmissen und dann ist die Leiche weg und bla bla bla. Und
Ja, oder sie
hier eben
kommen
nicht.
durch eine ganz andere Situation erst darauf. Also, das ist eine Sache, die Shane Black immer sehr gut benutzt. Also, wenn wir Gewalt zeigen oder wenn wir irgendwie Mord, Totschlag oder auch einfach eine Leiche sehen, dann schafft er es, dem Ganzen ein gewisses Chaos beizufügen. Weil viel zu oft versuchen Autoren, und deswegen lese ich zum Beispiel auch grundsätzlich keine Thriller. Ich meine, jedem das seine, ne? Jeder darf Fitzek mögen, wenn er es will. Jeder darf die Skandinavier alle mögen. Ich persönlich finde, das nimmt sich alles viel zu ernst, also wirklich viel zu ernst, bei dem Versuch, einen gewissen Realismus zu erzeugen. Und ich finde, genau dadurch geht dieser Realismus aber weg. Weil im Endeffekt beschreiben all diese Autoren in all diesen Büchern immer dieselben Taten. Klar, das mag so sein, dass wenn man recherchiert, und dann mit einem Gerichtsmediziner spricht und der dir dann erzählt, wie eine Kugel da eintritt und da rausfliegt, alles schön und gut. Aber wenn es wirklich passiert, und das ist jetzt einfach mal, das nehme ich jetzt einfach mal an und das weiß ich jetzt nicht, ich habe noch keinen umgebracht. Aber wenn es passiert, dann ist die Situation, die wird nicht penibel genau erklärt, sondern da entsteht Chaos. Du weißt, du bist nicht mehr hundertprozentig Herr deiner Sinne, also weder das Opfer noch der Täter. Und Dinge passieren unerwartet. Und genau dieses unbändige Geschehen, Das kann Shane Black so wundervoll darstellen. Nicht nur als Filmemacher, sondern auch als Autor. Und das fehlt mir ganz oft. Ich will jetzt ungern auf meine eigenen Werke verweisen, aber wer Schmerzflimmern gelesen hat, der wird auch merken, dass meine Todesarten immer skurril sind. Aber nicht, weil die irgendwie selten sind oder weil das so nicht passieren kann oder weil ich mir ganz besonders komische Sachen ausdenke, sondern einfach, weil ich das passieren lasse und mir dann vorstelle, was könnte jetzt schief gehen? Oder was ist die, was wäre eigentlich jetzt das Schlechteste, was passieren könnte? Und weil die meisten Unfälle, die sind halt nun mal einfach chaotisch und so finde ich es einfach interessanter.
Ich glaube auch, dass das wirklich schwierig ist, das irgendwie zu beschreiben. Und ne, natürlich gibt es, weiß nicht wie viele Thriller mittlerweile, die auch von vorne bis hinten gelesen werden. Ne? Ob es jetzt irgendwie Cody McFadden ist oder Ethan Cross oder Chris Carter oder weiß nicht was alles, die ich auch wirklich sehr gerne gelesen habe. Ne? Ich glaube aber, dass zum Beispiel bei The Nice Guys in der Szene, wo er die Leiche entdeckt, dass das sehr realistisch ist, weil er dann versucht, er ist natürlich noch besoffen dazu, aber das ist ja, zweitrangig. Er versucht ja dann zu schreien und auf die Leiche zu zeigen und ist in dem Moment so fertig. Und ich glaube, dass das gar nicht mal so weit weg ist von der Realität.
Ja, oder stell dir doch einfach mal diese Szene vor, wo Russell Crowe von dem besten Tag seines Lebens erzählt. Wo er in einem Diner sitzt und das Diner überfallen wird von einem Verrückten mit einer Schrotflinte. Und jeder andere Film, jeder andere Detektiv-Noir-Film, der seinen Helden gerade, weil das ist halt eine Expositionsszene, in der wir mehr über diese Figur erfahren, indem wir einen Flashback haben über seinen Background. Jeder andere würde dann einfach die Heldentat zeigen, aber da sehen wir, wie auch einfach noch ein bisschen Chaos mit dabei entsteht. Die rangeln, er kriegt auch noch eine Kugel ab und dann nimmt er die Waffe und schlägt 100 Mal auf den einen und wir sehen dann einfach die Szene. Seine Haare sind zerstreut und die ganzen Leute um ihn herum, die gucken ihn ganz komisch an und das ist nicht der herkömmliche Weg, wie man so eine Szene gestaltet. Und genau das macht Shane Black einfach immer gut. Shane Black hat tatsächlich sogar auch einen Marvel-Film gemacht, und zwar Iron Man 3. Und viele Leute rufen öfter mal, ja, die Marvel-Filme, gerade die Iron Man-Filme finde ich gut, aber der dritte, der hat mich aufgeregt, weil der aus einer Figur, die in den Comics so war, aber die Figur gemacht hat, die jetzt da ist. Und ich weiß nicht, hast du Iron Man 3 gesehen?
Nee, tatsächlich nicht.
Ah, dann mach dich auf einen wundervollen Twist gefasst, denn der Bösewicht in Iron Man 3 wird gespielt von Ben Kingsley, von Sir Ben Kingsley, und der spielt einen Terroristen. Und ja, ich verweise einfach ganz gerne mal auf das Umkehren der Erwartungshaltung, denn für die Zuhörer, die Iron Man 3 gesehen haben, die wissen natürlich, dass Ben Kingsley eigentlich auch bekannt dafür ist, Figuren zu spielen, die doch eine gewisse Würde mit sich bringen und eine gewisse Ehre. Und ja, lass dich überraschen. Da ist Shane Black auf jeden Fall wieder genau in seinem Element, was auch eine kleine Anekdote ist. Tatsächlich sollte einer seiner Filme, ich glaube, es war tatsächlich auch der Film The Last Boy Scout mit Bruce Willis, der sollte ursprünglich im ersten Draft, in der ersten Version des Drehbuchs, hieß der Film mit dem Arbeitstitel noch Die Hard. Der Autor von Die Hard hat das dann so mit der Erlaubnis von Shane Black geklaut. Und wenn man sich dann tatsächlich mal Stirb langsam anguckt, also der deutsche Titel von Die Hard, da sind auch viele Momente drin, die sich sehr an Shane Black orientiert haben. Zum Beispiel auch, dass alle Shane Black-Filme, und ich meine wirklich alle, die er geschrieben hat, alle, die er gedreht hat, alle, die er inspiriert hat, die spielen alle an Weihnachten. Man wird es nicht direkt merken, weil zum Beispiel The Nice Guys spielt Kalifornien. Also ganz sicher sogar. Und da siehst du natürlich keinen Schnee oder so. Aber wenn man genau hinguckt, alle seine Filme spielen an Weihnachten. Und das macht er, ich glaube, weil er der Meinung ist, dass an Weihnachten oder zumindest zur Weihnachtszeit die Emotionen durch so einen Verstärker laufen. Wer generell eine einsame Persönlichkeit ist, ist an Weihnachten eine besonders einsame Persönlichkeit. Wer eine besonders gesellige Persönlichkeit ist, der ist an Weihnachten eine ganz besonders gesellige Persönlichkeit. Und ich glaube, daraus zieht er auch so ein bisschen so die Inspiration. sagt er auch öfter. Er ist auf jeden Fall einer dieser Autoren und Regisseure, die dann auch gerne mal mit Rat und Tat zur Seite stehen bei Interviews und Panels. Er redet sehr oft über Schreiben. Und da habe ich tatsächlich da auch für Schmerzflimmern wirklich sehr viele wichtige und gute Lektionen mitgenommen. Unter anderem auch dann tatsächlich die Umkehrung der Erwartungshaltung und wie man den Einsatz erhöht. Und da hat er eine Anekdote erzählt, die will ich dir jetzt mal so erzählen, damit du sie eventuell für dein kreatives Schaffen mit einbringen kannst oder für alle, die zuhören, die gerade schreiben. Und zwar erzählt er dann ganz gerne mal eine Geschichte. Eine Geschichte soll nicht nur stetig den Einsatz erhöhen und die Erwartungshaltung regelmäßig auf die Probe stellen und umwerfen. Das Ganze muss natürlich auch so ein bisschen erprobt werden. Und dann erzählt er davon, dass er immer von jemandem, den er irgendwie kennengelernt hat, oder ein Freund von ihm, ihm dann erzählt so: Hier, ich habe eine Geschichte über einen Mann, der ist aus dem Flugzeug geflogen. Und dann muss der andere sagen: Oh, das ist aber schlecht. Und dann sagt er: Ja, aber ist nicht schlimm. Er hat einen Fallschirm. Und dann sagt der andere: Oh, das ist ja gut. Er ist aber nicht gut, weil der Fallschirm geht nicht auf. Oh, das ist aber schlecht. Ja, nee, ist nicht so schlimm, weil er hat noch einen zweiten Fallschirm. Ja, das ist ja gut. Ja, doch, ist schlimm, weil der geht auch nicht auf. Das ist aber schlecht. Ja, ist nicht schlimm, aber er sieht da unten einen Heuhaufen, auf dem er landen kann. Ah, oh, das ist ja gut. Nee, ist schlecht, weil aus dem Heuhaufen, da ragt
Heugabel.
eine Heugabel hervor, auf die er landen würde. Ja, das ist aber schlecht. Ja, ist nicht schlecht, weil es ist nicht schlimm. Er ist nicht auf der Heugabel gelandet. Aber das ist ja gut. Ja, nee, ist nicht gut. Er hat auch den Heuballen verfehlt. Also, du musst also immer die Erwartungshaltung und immer dann, wenn der Zuschauer denkt, wir sind aus der Sache raus, dann musst du quasi ein neues Hindernis erschaffen. Oder ein neues Aber erschaffen, um es dem Hauptcharakter oder dem Charakter, um den es gerade geht, dann noch schwerer zu machen. Immer wenn du etwas hergibst, dann musst du
Musst
es auch
du.
wieder wegnehmen.
Ah, okay. Also im Endeffekt, ne, es gibt einen Konflikt, der wird aufgelöst und aber durch diese Auflösung entsteht quasi der nächste.
Genau. Also das ist so eine der Regeln, die ich dann tatsächlich von ihm so verinnerlicht habe, weil er es halt auch sehr charismatisch beschreibt und auch immer anhand von Filmen, die ich kenne. Zum Beispiel hat Luc Besson den Film Nikita gemacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst, da geht es um in fast all seinen Filmen geht es um eine Frau, die zur Agentin wird. Also zur Kampfmaschine. Aber in Nikita geht es ganz besonders um ein junges Mädchen, was zur Agentin wird. Und sie soll dann einen Auftrag erfüllen und erfüllt den Auftrag. Und sie hat dann natürlich alles geplant und sich die Blaupausen des Gebäudes angeguckt. Und sie weiß, wie sie reinkommt. Sie weiß, wie sie den Auftrag erfüllt. Also jemanden umbringen, was auch immer. Und wie sie dann wieder rauskommt. Der Fluchtplan ist geklärt. Und wir sehen, wie das alles passiert. Und denken sich so: Wow, jetzt. Tatsächlich geschafft, wer hätte das gedacht? Sie ist raus, sie ist fein raus, sie hat es geschafft, jetzt muss sie nur noch abhauen. Und da, wo sie eigentlich in der Damentoilette durch das Fenster raus würde, ist jetzt auf einmal eine Mauer. Ja, und jetzt hat sie ein Problem, weil sie jetzt in einer Toilette feststeckt, aus der es nur einen Ausgang gibt. Und weißt du, das ist so schreibt man, weil man den Zuschauer mit in die Toilette nimmt und ihm vorher gesagt hat: Wir wissen, da ist der Ausweg. Und dann zeigst du ihm doch nicht. Und
Der
dann,
passt, ne?
das sind so Momente, wo sich Leute dann nach vorne beugen, um genau zu erfahren, wie das jetzt weitergeht. Du musst den Lesern einen Grund geben, warum die umblättern sollen. Und das ist der Grund, weil sie immer noch nicht wissen, wie man aus der Sache rauskommt.
Das empfinde ich immer so als so, weiß ich nicht, what the fuck Momente, ne? Ob du jetzt,
Genau.
weiß ich nicht, Black Mirror guckst und da geht es ja meistens auch schon in der ersten Szene um Sachen, wo man sich denkt, was zum Teufel ist hier los, ja? Black Mirror geht natürlich dann häufig um irgendwelche Zukunftsszenarien,
Ja, um Technologie.
ne? Aber man ist halt sofort durch so ein Was zum Teufel ist hier los? Gedanke gefesselt. Das war, glaube ich, auch bei Departed, ne? Die letzte Szene, wo dann der Hauptcharakter einfach umgeschossen wird.
Ja, gut.
Ne?
Plötzliche Tode sind natürlich auch immer ein ganz großer Schock, weil man einfach auch hier wieder mit der Erwartungshaltung der Zuschauer spielt, denn die haben schon 1 Million Crime-Thriller gesehen und wissen, aha, wir sind aus der Sache rausgekommen
Genau.
und jetzt kommt das Ende
Jetzt ist vorbei. Tschüss und bam.
und dann kommt eben der Knall. Sowas muss man, man muss es natürlich nicht zwingend in seine Geschichte einbauen, aber wenn man, und egal in welchem Genre man schreibt, wenn man den Leser nicht zeigt, dass wir hier über Hürden springen müssen, um ein Ziel zu erreichen, dann hat er kein Interesse daran herauszufinden, wie das am Ende ausgeht. Also ich glaube, nur sehr wenige Menschen würden tatsächlich Romane lesen, wo überhaupt gar kein Konflikt entsteht. Und da denkt man sich jetzt, okay, wahrscheinlich irgendwelche Hausfrauen, die irgendwelche Liebesromane lesen.
Na, aber
Und
da
auch
hast du
die.
auch, das ist ja genau Konflikt, ne? Weil den Mann, den die dann immer begehren, der kann natürlich nicht, weil der hat ja schon eine Frau.
Oder andersrum, ganz am Ende entscheidet sich der Mann, der die Frau hat ziehen lassen, die jetzt auf dem Weg zum Flughafen ist, ah, ich will sie eigentlich doch haben. Und dann rennt er zurück und dann ist der Spannungsbogen ist halt immer noch nicht geklärt, weil wir jetzt quasi aufbauen müssen, dass er es entweder rechtzeitig schafft, bevor sie abfliegt. Oder ob er es nicht schafft und dann vor dem Gate steht und dann aus dem Fenster guckt und das Flugzeug abhebt mit ihr da drin. Und da kann man dann wieder Sachen reinpacken. Er kriegt kein Taxi und er steckt im Stau. Und was auch immer alles auf dem Weg dann passieren kann. Das sind die Sachen, die wir brauchen, um den Leser dann daran zu binden und den Leser dann dazu zu bringen, dass er auf jeden Fall umblättert.
Ja, alles andere ist natürlich auch super langweilig, ne? Wir haben es, glaube ich, beim letzten Mal schon besprochen, wenn du einen Superhelden hast, der einfach alles mit links fertig macht und jeden Bösewicht schnappt, ohne dass er großartig was tun muss. Das interessiert keinen. Wir wollen einerseits den äußeren Konflikt, deswegen funktioniert Spider-Man gut, ne? Der seinen Onkel verloren hat, oder eben Batman, der seine Eltern verloren hat. Deswegen funktionieren so Charaktere so gut, die nicht nur einen äußeren Konflikt mit den Bösewichten haben, sondern eben auch einen inneren Konflikt durch eben bestimmte Tragödien etc. Dadurch werden Figuren einerseits echter und man entwickelt natürlich doch dadurch auch Empathie.
Ja, gerade bei Superhelden und Comic-Verfilmungen ist natürlich immer das große Problem, dass es ein Ende haben muss, was schon vorgefertigt ist. Denn wir wissen, diese Superhelden, die sterben nicht. Und wir wissen, dass die nächsten drei Filme schon angekündigt wurden. Wie machst du es also dann doch noch spannend? Und deswegen wollte ich ja gerade auch über die Idee sprechen, den Einsatz immer zu erhöhen. Und das kann auch in winzig kleinen Szenen sein. Und es gibt auch Filme, gerade auch im Superhelden-Bereich, die das dann machen. Ich denke da jetzt gerade zum Beispiel, ich habe da immer noch diese eine Szene aus dem allerersten, oder aus dem zweiten Punisher-Film im Kopf, wo er in seinem Apartment sitzt und dann von so einem russischen Auftragsmörder angegriffen wird und er ist total unvorbereitet, beziehungsweise er ist vorbereitet, wurde aber von dem Angriff überrascht und versucht dann seine Waffe zu holen, doch der riesige russische Auftragsmörder, der schmeißt ihn durch den Raum und er hat eigentlich so Hand-to-Hand-Combat-mäßig keine Chance gegen ihn und dann hat er aber in seinem Haus überall Waffen versteckt. Und dann kriegt er endlich die Waffe zu greifen, um sich aus der Sache quasi rauszuwinden. Und dann packt der Russe die Waffe und haut da drauf und biegt einfach den Lauf komplett um. Und wir sehen dann in so einer, das sind 2 Sekunden, sehen wir in einer Einstellung, wie der Punisher dann auf seine Waffe guckt, die mit dem komplett nach links gebogenen Lauf dann unbrauchbar geworden ist. Und guckt dann einfach nur so halb in die Kamera und sagt dann so, oh nein. Und das ist den Einsatz erhöhen, denn wir wissen, aha, okay, er hatte Waffen versteckt, aber die bringen ihm jetzt auch nichts mehr. Sowas muss man machen, weil ein Konflikt lösen ist eine Sache, aber man muss tatsächlich noch mehr nachschieben und man muss immer dafür sorgen, dass die Zuschauer nicht wissen, was als nächstes passiert. Ja, zumindest dafür sorgen, dass mehrere Sachen passieren könnten.
Aber da muss man wahrscheinlich trotzdem, also auf einem gewissen Level schon sehr aufpassen, ne? Dass man nicht zu, sag mal, extrem ausholt, oder? Also, dass man jetzt, ne, der eine Konflikt ist gelöst, ich sag mal, der eine Bösewicht ist gerade erledigt und ganz zufällig kommt jetzt der nächste in die Stadt. So, das wirkt ja
Nee,
dann auch
auf
irgendwann,
gar keinen Fall
ne?
zufällig, ne? Also du schreibst ja nicht, jetzt mache ich das und was könnte jetzt passieren, sondern du hast ja am Anfang schon so die Ideen gepflanzt, die dann ihre Früchte tragen. Und zwar, Du schreibst nicht, und jetzt kam auf einmal der dazu, sondern du schreibst natürlich schon 3 Kapitel vorher, dass der andere ja auch auf dem Weg ist.
Genau.
Aber du sagst, du machst das so weit vorher, dass der Zuschauer in der Action-Szene, die sich gerade entfaltet, überhaupt gar nicht mehr dran denkt, dass der andere ja auf dem Weg ist. Du musst das quasi an den Lesern vorbeimogeln, indem sie dann quasi diesen Moment erfahren, wo sie, ach ja, stimmt, der ist ja auch noch da. Habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Das sind die Momente, die dann auch in Erinnerung bleiben, weil man sich denkt, okay, hier hat mich der Film überrascht, obwohl ich es eigentlich hätte kommen sehen müssen.
Genau.
Das macht Shane Black tatsächlich auch in einem seiner früheren Filme, und zwar in A Long Kiss Goodnight, auf Deutsch heißt der Tödliche Weihnachten. Wer hätte
Ist
es
es an
gedacht?
Weihnachten?
Wer hätte es gedacht, er spielt tatsächlich an Weihnachten mit Samuel L. Jackson und Gina Davis. Da passiert dann halt, am Anfang sieht man, wie Gina Davis ihre Tochter, also sie ist halt so eine Superagentin oder zumindest hartgesotten, und man sieht, wie sie ihre Tochter versucht auch abzuhärten, indem sie mit ihr Eislaufen geht, und die Tochter ist jetzt, glaube ich, 6 oder so, also ein kleines Kind eben. Und sie sagt ja, steh auf, nicht heulen, weitermachen. Und dann kriegt die Kleine, bricht die sich die Hand oder das Handgelenk oder so und kriegt dann so einen Gips drum. Dann trennen die sich und dann sagt die Mutter, hier hast du eine Kerze und Streichhölzer. Das ist noch relativ früh am Anfang des Films. Und immer wenn du eine Kerze im Fenster stehen hast, dann finde ich dich und dann finden wir wieder zueinander. Und dann passieren Geschichten, dies, das, und dann wird sie mit ihrer Tochter irgendwann in einem begehbaren Gefrierschrank eingeschlossen. Und dahinter ist halt das Problem sozusagen. Und sie hat es geschafft, eine Ölspur unter die Tür herzuziehen, sodass sie, wenn sie die Ölspur anzündet, dass alles da draußen explodiert und sie mit der Kleinen in dem Gefrierschrank überlebt. Aber sie versucht die ganze Zeit, diese Ölspur anzuzünden. Sie muss nur irgendwie einen Funken hinkriegen und haut dann mit einer Brechstange da drauf und was auch immer alles, aber schafft es nicht. Und dann kommt das Payoff, weil die Kleine in ihrem Gips immer noch die Streichhölzer hat, die wir ganz am Anfang etabliert haben. Das ist eine Szene, die ist 1:1 auf alles übertragbar. Denn wenn du einfach vorher die Informationen einpflanzt in Situationen, die der Leser dann so hinnimmt und gar nicht weiter darüber nachdenkt, weil du sie erklärst, wo die Sache quasi etabliert wird, da geht es mit den Streichhölzern ja um was ganz anderes. Dann denken wir so, ah, okay, Kerze, das hat sich dann damit. Das wird bestimmt nicht nochmal wichtig. So,
Denkst
ne,
du?
weil du hast es geschafft, das erfolgreich an den Lesern vorbeizumogeln, indem du es plausibel erklärt hast, warum das jetzt gerade da steht. Ne? Und dann am Ende kommt es dann raus als Payoff für was ganz anderes. Und für die Leser, die Schmerzflimmern Volume 2 gelesen haben, werden sich daran erinnern, dass auch in meinem Buch eine Handverletzung vorkommt, die letztendlich zur Lösung des Problems führt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Dunkel, aber ja.
Ich habe nämlich tatsächlich an tödliche Weihnachten gedacht, als ich den Autounfall schilderte und wie dann Glassplitter in den Verband von unserem Hauptcharakter geraten, die ihn dann am Ende dazu inspirieren, einen Weg zu finden, um sich von den Fesseln zu lösen, die am Ende, ich will nicht zu viel spoilern, aber auf jeden Fall, da habe ich vielleicht möglicherweise unter Umständen ein bisschen abgeguckt.
Naja, was heißt abgeguckt? Das ist doch einfach nur ein Stilmittel.
Richtig,
Also.
genau. Also ich habe mich da von Shane Black auf jeden Fall inspirieren lassen, und er hat mir da ein paar sehr gute Stilmittel, wie du schön sagst, auf den Weg gegeben. Und auch The Nice Guys ist voll davon. Also jetzt würde ich aber gerne mal von dir hören, wie hast du die Werke von Shane Black bisher empfunden? Welche Sachen findest du interessant? Ist da irgendwas, was du dir nochmal angucken willst? Ist da vielleicht irgendwas, was du auf dein Werk bezogen, was du ja jetzt aktuell am Schreiben bist, ist da irgendwas, was du gebrauchen kannst?
Also ich werde auf jeden Fall nochmal Kiss Kiss Bang Bang gucken, weil den hatte ich hatte eben, wie ich eben schon sagte, diesen einen Satz so im Kopf und ich konnte ihn nicht im Film genau zuordnen. Ich weiß aber, dass ich den Film damals wirklich großartig fand und deswegen werde ich diesen Film auf jeden Fall nochmal gucken und wahrscheinlich auch mit sehr, sehr anderen Augen jetzt. Ich glaube, dass diese Momente, wo man eben was gibt und wieder was nimmt, dass das sehr, 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 sehr wichtig ist. Und während du jetzt gerade auch viel erzählt hast, ist mir auch aufgefallen, dass in meinem Buch, an dem ich jetzt gerade noch sitze, dass es da auch ein, zwei Stellen gibt, wo man das sehr, sehr schön einbauen könnte und dass die Geschichte dadurch viel, viel runder wird und dass man dadurch einfach den Leser viel besser bindet. Das ist natürlich, finde ich jetzt momentan jetzt, also ich bin jetzt so weit, dass ich sage, okay, ich habe die Geschichte erzählt, jetzt muss ich erstmal komplett drüber lesen und gucken, ob das erstens logisch ist und zweitens, ob die Charaktere, ich sag mal, dreidimensional genug sind oder sehr dreidimensional dargestellt sind, aber eben auch, ob ich Momente drin habe, die den Leser am Lesen halten. Und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das für dich derselbe, ob das für dich ähnlich war. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, das zu beurteilen, weil du weißt ja wirklich schon, was am Ende passiert. Oder du weißt, worauf du hinaus willst. Deswegen die Sachen, die du dann geschrieben hast oder dann jetzt im Nachgang liest, wirst natürlich denken, ah ja, genau, da möchte ich auf das und das raus. Aber einzuschätzen, ob das ein unabhängiger Leser oder ein, ich sag mal, x-beliebiger Leser, der dich nicht kennt, der keine Ahnung hat, worauf du hinaus willst, ob der das dann, diese Öffnung, diese Umkehr, ob der das genauso empfindet wie du.
Ja gut, also da haben Filme natürlich den Vorteil, dass man eine Drehbuchseite relativ gut in eine Minute Spielzeit ummünzen kann. Und Filme haben nun mal einfach, die sind zwischen 90 und 100, ja, 190 Minuten lang ungefähr. Also das kann mal mehr oder mal weniger sein, aber meistens geben die Produzenten ja vor, wie lang so ein Film sein soll. Hat einfach damit zu tun, dass man die dann so und so oft dann in Kinos zeigen kann und dann mehr Geld damit macht. Bei Büchern ist es dann doch eher so, dass du ja dann zumindest erstmal beim Schreiben komplett auf dich allein gestellt bist. Und deswegen ist es super wichtig, dass ein gutes Lektorat gemacht wird. Denn ein Lektorat sorgt nicht nur dafür, dass ein anderes Paar Augen drüber gucken, das sorgt auch dafür, dass du selber die Distanz zu deinem Werk so ein bisschen aufbaust, weil selber zu wissen, ob dieses Kapitel möglicherweise zu lang geworden ist oder zu kurz, das ist nicht immer so leicht. Aber du wirst relativ schnell merken, wenn das lektoriert wurde und dann Anmerkungen kommen, ob das tatsächlich deinem Ziel entspricht. Weil wenn du so, wenn dir die Anmerkung kommt, hier diese Kampfszene, mach mal aus den 30 Seiten, die du dafür brauchst, mal lieber die Hälfte, weil du hast die Zuschauer mit, die Leser zumindest mittlerweile verloren. Dann kannst du sagen, okay, das ist aber die wichtigste Kampfszene im ganzen Werk. Dann hast du halt einen Punkt, worüber man sich streiten kann. Da kannst du dann sagen, okay, die muss so lang sein, aber die muss sich ja nicht so lang anfühlen, indem wir eventuell im Laufe der Szene die Szenerie wechseln oder irgendwas passiert, was den Einsatz erhöht, wie gerade schon erklärt, ne? Was vielleicht geschieht eine Verletzung, die dafür sorgt, dass er drastisch Blut verliert oder irgendwas. Ich kann mir da jetzt nicht so schnell was aus den Fingern saugen, aber das groovt sich ein, vor allem in den Situationen, wo du dann mit anderen darüber redest. Mach erstmal nach eigenem Ermessen. Und so, dass du schon mal grob damit zufrieden bist, dann lässt es liegen, gibst es jemandem anderen und wenn der damit zurückkommt, dann wirst du sehen, dass du eigentlich noch nicht damit zufrieden bist, weil der wird dir Sachen anmerken. Selbst wenn du sagst, diese Anmerkungen, die ignoriere ich, sorgt das trotzdem dafür, dass du nachvollziehen kannst, warum der andere diese Anmerkung gemacht hat. Und dann kannst du drüber nachdenken, ob diese Möglichkeit eventuell in Frage kommt, dass du da vielleicht ein bisschen zu viel gemacht hast, da zu wenig, oder dass vielleicht einfach hier eine andere Formulierung besser wird. Um jetzt auf deine Frage dann möglichst knapp zu antworten, obwohl ja, kann man eigentlich gar nicht zu knapp drauf antworten. Aber es ist dann doch meistens so, dass du durchs mehrmals Lesen mehr oder weniger den Groove merkst. Also du schreibst keine romantische Komödie auf 900 Seiten. Also kannst du dir sicher sein, dass ganz viel von deinem 900 Seiten langen romantischen Buch einfach zu viel sind. Und
Ja, klar, aber wenn du jetzt so drüber nach, also ne, du hast dir, sag ich mal, so ein Drehbuch vor Augen geführt oder hast das geplant, hast gesagt, okay, da brauche ich die Umkehrung, so und so sollen die Figuren miteinander fungieren. Und da soll das, was ich am Anfang mal kurz erklärt habe, in einem anderen Zusammenhang, das soll dann die Lösung am Ende sein. Da wäre bei mir eben so die Angst, liest der Leser das dann genauso?
Ja,
Das
pass
würde
auf,
ich.
das hättest du das sofort gesagt, da hätte ich dir sofort auch eine knappe Antwort drauf geben können. Weil die knappe Antwort ist, wie eben schon gesagt, das findest du raus, indem du es andere Leute lesen lässt. Du
Okay.
veröffentlichst ja nichts, was nicht noch ein anderer vorher einmal drüber geguckt hat. Dann kannst du ihm diese Frage stellen, ob er hat das hat kommen sehen oder eben, ob das komplett aus dem Blauen heraus ist, ob sie sich überhaupt daran erinnert, dass du da schon einen Hinweis zugemacht hast. Und die andere Sache ist, das erlebe ich ganz oft, weil ich mich jetzt auch aktuell sehr viel mit anderen Autoren auseinandersetze. Viele Leute vertrauen ihrem Publikum nicht.
Stimmt, da haben wir auch
Und
schon mal drüber gesprochen, da kann ich mich erinnern, ja.
genau, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Das war nämlich auch für mich gerade beim allerersten Teil von Schmerzflimmern sehr schwer zu erkennen, ob die Hinweise, die ich ganz am Anfang streue, gut genug an den Lesern vorbeigemogelt sind, damit es am Ende ein Mindfuck-Aha-Twist wird. Weil ich mache es doch schon relativ offensichtlich. Also, ich finde, das ist die eine Sache, die mir an dem ersten Buch wirklich gefällt. Also, wenn ich eine Sache nennen muss, dann das, dass ich es geschafft habe, etwas den Leuten direkt vors Gesicht zu halten. Und das dann wegzulegen und dann ganz am Ende, wenn sich dann alle Handlungsstränge zusammenbinden, dass die dann merken, aha, ich hatte das ja eigentlich schon die ganze Zeit vorm Gesicht gehabt, dass ich das hinbekommen habe. Und das merkst du halt wirklich erst, wenn du mit anderen Leuten drüber redest. Ob die, also so Testleser oder auch Lektoren, die werden sich da auch zu äußern können. Aber grundsätzlich vertraue deinen Lesern doch mehr an, weil wir tendieren dazu, Sachen dann zu genau zu erklären und dann versuchst du den Hinweis, den du gegeben hast, dann noch offensichtlicher zu machen, als er sein müsste und dann versaust es dir selber. Dann kommt auch der blödeste Blödian drauf und dann ist es schade.
Genau, ich glaube nämlich, das ist das Kritische, ne? Wenn die Leute sich dann so bevormundet fühlen oder so nach dem Motto, hält er mich jetzt für bescheuert? Er zeigt zum 10. Mal mit einem Neonpfeil auf diesen einen Fakt, der scheint wichtig zu sein. Ich habe es begriffen, können wir jetzt weitermachen? Ich glaube, dass man dadurch auch eher Leser verliert, als dass man sie gewinnt.
Aber das kannst du natürlich auch dann wieder, um
Dann
Shane
kannst du es
Black
wieder
nochmal kurz
umdrehen,
reinzubringen, um das dann
ne?
umzudrehen. Und du zeigst die ganze Zeit auf etwas,
Das ist
nur um
vollkommen
den,
unwichtig.
genau, oder um dann nur etwas draus zu machen, was die überhaupt nicht erwartet hätten.
Das stimmt natürlich auch wieder.
Also, ich meine, wir sehen den Film über, also in The Nice Guys, wir sehen den Film über einen Detektiv, der gerade kurz vorher sogar noch sich als halbwegs kompetent herausgestellt hat. Und dann lernen wir auf der Party, dass er seinen Geruchssinn verloren hat.
Ja, das stimmt.
Und ein anderes Wort für Detektiv ist Spürnase. Eine Spürnase ohne Geruchssinn. Also,
Ja.
da muss man auch erstmal dreimal drüber nachdenken, bis man merkt, dass das total absurd ist. Aber
Ja, das stimmt.
so, wenn du sowas einbringst, dann kannst du,
Großartig.
dann lassen die dir viel durchgehen.
Ja, das denke ich mir auch. Also die Szene fand ich auch einfach nur großartig. Das ist einfach so subtil, ne? Das ist einfach eine Seite von einem Charakter, die vollkommen, die es geben kann. Warum sollte es die nicht geben? Aber es hat eben genau er, ein Privatdetektiv, ne?
Und es ist, wie gerade gesagt, immer wenn du etwas gibst, immer wenn du den Charakter gerade in einer guten Situation gezeigt hast und er wusste, dass sie nicht am Flughafen ist, sondern dass sie in den Apartments ist, weil er das erkennt und weil er weiß, dass um die Uhrzeit schon gar keine Flugzeuge mehr fliegen. Und dann wusste er automatisch, aha, das muss das sein. Da hat man gesehen, ah, okay, er hat doch was drauf. Er ist doch kein kompletter Vollversager. Und dann, was du gegeben hast, musst du dann wieder wegnehmen, indem du ihm zeigst, wie er vom Dach fällt und im Pool landet.
Wobei ja dann auch tatsächlich doch Flugzeuge fliegen nachts auf einmal. Das ist ja auch
Ja,
wieder großartig.
okay, also, wie gesagt, du musst was geben, um es dann wieder wegzunehmen, sozusagen.
Das ist
Aber
echt, das ist ein
für die
schönes.
Situation hat er auf jeden Fall bewiesen, dass er nicht der komplette Vollidiot ist. Nur um dann eine Situation weiter dann zu zeigen, dass er möglicherweise doch ein kompletter Idiot ist. Weil letztendlich war es ja dann doch eher seine Tochter, die dazu geführt hat, dass der Fall aufgelöst werden konnte.
Ich glaube, da kann man zusammenfassend sagen, dass das wirklich ein sehr, also einerseits sehr, sehr lustiger Film ist, aber eben die Comedy so subtil rüberkommt, aber gleichzeitig wirklich sehr, sehr unterhaltsam mit vielen Aha-Momenten, vielen Momenten, die auch, wie wir eben schon gesagt haben, einfach sehr, sehr überraschend sind. Und wenn man denkt, ah, jetzt habe ich endlich was und jetzt geht's weiter und dann kriegt man wieder auf die Nase, weil es geht wieder in die andere Richtung. Das hält einen wirklich, fand ich, bei dem Film sehr, sehr gut bei der Stange, weil der war ja
Genau, ja.
auch relativ lang. Ich meine, der ist auch 2 Stunden lang.
Also um den Dreh, das stimmt, ja.
Und ich dachte erst, boah, das wird sich aber ziehen, aber der ist wirklich kurzweilig, also fühlte sich jedenfalls so an. Und diese Mini-Szenen, die eben passieren, wo einfach nur, wo ich jedes Mal denke, ach, die haben sich ne, das war einfach ein blöder Fehler, weil es gerade beim Drehen nicht funktioniert hat, aber das ist halt alles beabsichtigt. Und das ist das
Genau.
Schöne daran. Lieblingsszene ist auch noch, wie er ihm die Waffe zuwerfen soll und die einfach durchs Fenster wirft.
Ja.
Und das ist so gut, weil das wäre so auch wieder eine Lösung. Ah, der hat eine Waffe und er wirft sie einfach weg, weil, und das ist so menschlich, weil das jedem passieren könnte. Ja, in so einer
Genau.
Hektik wirft man
Ja.
halt nicht besonders präzise.
Man muss gerade auch mit Comedy dann tatsächlich eine schöne Balance finden. Das war jetzt zum Beispiel einfach eine schöne Situation, die überhaupt gar keinen Dialog brauchte, um lustig zu sein. Genauso hat er dann aber auch Szenen, die gerade durch ihren Dialog und die Art und Weise, wie sie rübergebracht werden, lustig sind. Dann denke ich an die Protestgruppe.
Wir sind tot.
Warum seid ihr tot? Wegen der Luft. Ja, ist auf jeden Fall ein super Film und gerade durch die Arbeit von Shane Black, also ich glaube kein anderer, ich meine, gut, er hat den Regie geführt und auch geschrieben, also es hätte gar keinen anderen geben können, der den Film gemacht hat, aber ich glaube in anderer Feder, es gibt wenige, die das tatsächlich so auf die Art können. Ich kann, also im ähnlichen Bereich kann ich noch Logan Lucky empfehlen, der ist seit ein paar Tagen auf Amazon Prime, der war letztes Jahr im Kino, ist mit Channing Tatum und Adam Driver von Steven Soderbergh. Das war ein Heist-Movie, wo so ein paar Rednecks versuchen, so ein NASCAR-Rennen auszurauben. Und das hat ganz ähnlichen Humor. Auch da wird ganz oft einfach so die Erwartungshaltung, die man so, sich so durch alte Filme, die man gekannt hat, und vor allem Steven Soderbergh ist vor allem berühmt für die Oceans-Filme, also Oceans 11 und so weiter. Einbruch in etwas, ein Team zusammenstellen und ein cool Ding drehen und so weiter. Da, durch diese ganzen Filme, die wir davon schon gesehen haben, werden dann Erwartungshaltungen aufgebaut, die auch in dem Film dann untergraben werden. Und untergraben ist ein ganz bewusst gewähltes Wort, denn untergraben, ist etwas, was in diesem Film einen ganz besonderen Wert hat. Musst du dir auch auf jeden Fall mal angucken.
Werde ich.
Ansonsten, Nice Guys, Shane Blacks Werke, guck dir auf jeden Fall, wenn du mal Langeweile hast, auf YouTube ein paar Interviews mit Shane Black an. Denn der hat tatsächlich so viel interessante Sachen über das Drehbuchschreiben zu sagen und generell über das Schreiben und über Charaktere und Situationen und wie er seinen kreativen Prozess macht, wie er auf Ideen kommt. Und da kann ich auch jeden anderen Autor, der hier gerade mithört, nur empfehlen, sich da auch mal ein bisschen schlau zu machen. Natürlich muss man leider Englisch können, um da was zu finden, aber ich denke mal, das sollte keine allzu große Hürde sein. Und an alle Zuschauer, auch hier wieder den Aufruf, wenn ihr selber gerade schreibt oder wenn ihr selber irgendwas plant oder eine Idee habt und nicht weiterkommt oder irgendwas klären wollt oder einfach nur mal hören wollt, wie wir drüber sprechen, dann schickt uns eine E-Mail an Redaktion @intronauten-verlag.de. Dort ja, empfange ich gerne alle Nachrichten, die ihr und eure Gedanken, die ihr hier zu habt, und wir werden die dann nächste Woche wieder besprechen. Wir wollen auf jeden Fall immer weiter auch ein bisschen auf die Wissenschaft des Storytellings eingehen. Allerdings natürlich immer schön frei und flexibel, sodass wir auch mal ein Thema mit einschieben können, sollte sich da jetzt irgendwas in mein E-Mail-Postfach hereinfinden. Dann würde ich noch voran anmerken, dass wir nächste Woche über Gone Girl sprechen wollen. Einmal den Roman von Gillian Flynn und auch über die Verfilmung von David Fincher, bei der Gillian Flynn tatsächlich auch selber noch das Drehbuch zugeschrieben hat. Da wird es sicherlich ganz interessant sein, wie das sich hat umsetzen lassen. Tobi, du hast ja gerade eben erst das Buch durchgelesen.
Genau.
Und
Das wird auf jeden Fall wirklich sehr, sehr spannend, nochmal zu sehen, wie das dann im Film gemacht wird. Gerade weil ich empfunden habe, dass das Buch sehr emotional geschrieben wurde und dass die Charaktere sich. Aber das gehen wir dann nächste Woche. drauf ein, was sehr, sehr interessant ist, da nochmal so einen Vergleich zwischen Buch und Film zu sehen und vor allem auch, wie auf unterschiedliche Arten und Weisen die Geschichte erzählt wird.
Auf jeden Fall, emotional ist sowieso eine Sache, die bei David Fincher eigentlich einen ganz, ganz, ganz geringen Stellenwert einnimmt. Weswegen gerade da schon ganz interessant wird, wie sich das dann im Vergleich mit dem Buch verhält. Allerdings wird das jetzt für diese Woche erstmal gewesen sein. Ich hoffe, alle Zuhörer hatten Spaß und sich auch ein bisschen was aus dieser Diskussion mitnehmen können. Ich auf jeden Fall und Tobi, du hoffentlich auch. Wir haben über einen guten Film
Sowieso.
gesprochen.
Sowieso, auf jeden Fall.
Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Genau, wunderbar. Bis denn.